Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ich begrüße Sie alle hier sehr herzlich an diesem Sommerabend im Lyrikkabinett München zu einer neuen Ausgabe des Lyrischen Quartetts Gedichte im Gespräch. Heute mit der Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin Daniela Striegel, dem Kritiker Gregor Dotzauer vom Berliner Tagesspiegel und als Gast ist hier Matthias Kniep. Er ist stellvertretender Leiter des Hauses für Poesie in Berlin. Außerdem ist er Herausgeber des Jahrbuchs der Lyrik und er ist auch Übersetzer aus dem Englischen. Und die Sprecherin und Schauspielerin Birgitta Asheuer wird auch heute wieder den Gedichten eine Stimme geben. Mein Name ist Maren Jäger, ich bin Literaturwissenschaftlerin und Lyrikkritikerin und mit der heutigen Sendung übernehme ich das Moderatorinnenmikrofon von Barbara Walster, von der ich viel über Radio, über Lyrik und über das Sprechen über Gedichte gelernt habe. Ansonsten bleibt eigentlich alles Gute beim Alten im Lyrischen Quartett. Wir werden über drei Gedichtbände sprechen, die in den letzten Monaten erschienen sind. Und Matthias Kniep hat außerdem eine Empfehlung mitgebracht. Auf dem Programm stehen heute der jüngste Gedichtband von Thomas Kunst mit dem kürzerekordverdächtigen Titel Vue aus dem Hause Suhrkamp, das Lyrikdebüt von Lara Rüther, Amoretten in Netzen aus dem Verlag Das Wunderhorn. Und Matthias Kniep hat mit Gedichten von Wanda Coleman aus dem Maro Verlag eine Empfehlung mitgebracht. Aber beginnen wollen wir mit dem Gedichtband eines Lyrikers, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert hat und auch, könnte man sagen, Literaturgeschichte geschrieben oder mitgeschrieben hat, auch wenn sein Name, vor allem wahrscheinlich den Jüngeren unter uns, heute kaum mehr bekannt ist. Jürgen Theobaldi. Der Band »Nun wird es hell und du gehst raus«, in diesem Jahr im Wallstein Verlag erschienen, enthält ausgewählte Gedichte aus 50 Jahren. Dazu am Schluss des Bandes ein paar unveröffentlichte Gedichte und ein kenntnisreiches Nachwort von Helmut Böttiger. Nun wird es hell und du gehst raus, lädt dazu ein, den 1944 geborenen und seit 1984 in der Schweiz lebenden Jürgen Theobaldi nicht bloß wieder zu entdecken vielleicht, sondern auch den Stillen des Literaturbetriebs womöglich überhaupt erst zu entdecken. Birgitta Asheuer wird uns jetzt den Ton dieser frühen Gedichte Theobaldis aus den 70er Jahren nicht vor Augen, sondern vor Ohren stellen gewissermaßen. Wir hören das Gedicht durchs achte Glas gesehen aus Theobaldis dritten Gedichtband zweiter Klasse.
Durchs achte Glas gesehen. Manchmal denke ich daran, wie du sein wirst mit 70. Zuerst versorgst du die Katzen, dann sitzt du am Tisch, schenkst dir einen ein. Du warst schön, jetzt bist du verschroben. Der Vormittag vergeht mit deinem Blick auf das Tischtuch aus Wachs. Was gibt es zu erinnern? Die Katzen schleichen in die Schatten der Möbel zurück. Wieder so ein Tag. Oder was war los? Gegen 12 bringt der Ausfahrer das Essen, warm gehalten, in der Silberfolie. Du betrachtest ihn mit Misstrauen. Er ist so oft ein anderer. Ist sein Job bei der Wohlfahrt vorbei, geht er zur Universität. Für dich aber bleibt der Nachmittag sehr lange da. Das Fernsehprogramm ist mehr für junge Leute. Ein Schnäpschen in Ehren. Damals. Aber wann? Gefielen dir die Lieder besser, was immer sonst passiert ist. Die Katzen streichen aus dem Dunkel ins Helle der Nachttischlampe. Ein Schnäpschen in Ehren, es ist das dritte oder auch nicht. Später, im Bett, der lange Blick zur Zimmerdecke. Wo warst du heute Abend vor 30 Jahren? Morgen früh versorgst du zuerst die Katzen.
Vielen Dank, Birgitta Asheuer. Dieses Gedicht stammt aus dem Jahr 1976 und da war Jürgen Theobaldi 32 Jahre alt. Und die in diesem Gedicht ungewisse, durchs achte Glas gesehene Zukunft in 30 Jahren, wenn man es mal wörtlich biografisch nehmen möchte, liegt ja jetzt heute auch schon 20 Jahre zurück. Wer ist das du in diesem Gedicht, Gregor Dotzauer, in dem die Zeiten so kunstvoll, kunstlos verklammert werden? Und ist das Gedicht typisch für den 70er-Sound von Jürgen Theobaldi?
Also die Frage, an wen dieses Du gerichtet ist, kann ich nicht letztgültig beantworten. Es ist durch die Schönheit dessen, der da angesprochen wird, wahrscheinlich nicht Theobaldi selbst. Das wäre allzu eitel. Aber natürlich ist es thematisch, und da kommen wir in etwas, was ihn sehr bewegt hat. Sie haben gesagt, der 32-Jährige entwirft sich als alter Mann. Und es ist natürlich sehr typisch, dass auch der alte Mann zurückblickt auf sein Leben als junger Mann, wie überhaupt, und das ist vielleicht nicht originell, zu beobachten, viele Gedichte dieses Bandes aus Abschieden blicken auf Vergängliches, ja auf Tode auch zurückschauen. Und zugleich ist es gar nicht so wahnsinnig typisch, weil wir einen ganzen Theobaldi oder mehrere Theobaldis unterschlagen haben damit, nämlich einen, der sich versucht hat zu distanzieren von politischen Bewegungen, da müssen wir vielleicht gleich noch genauer darüber reden, und einen, der auch sein Leben versucht hat, mit einer unterschiedlichen geografischen Ausrichtung im Laufe seines Lebens besser zu organisieren.
Ja, wir sollten aber auf jeden Fall auch über den Ton, den Sound dieser frühen Gedichte aus den 70er Jahren sprechen. Daniela Strigel, wie würden Sie vielleicht auch ein bisschen im Vorgriff oder im Vergleich zu den anderen Bänden, die wir auf dem Tisch liegen haben, die formalen Muster, die stilistischen Eigenarten oder Nicht-Eigenarten dieser Gedichte beschreiben?
Also für mich ist das spannend zu verfolgen, wie er sich treu bleibt und gleichzeitig aber immer wieder neue Dinge ausprobiert. Also er ist sehr nahe dran an alltäglichen Situationen und versucht, die in freien Versen und in kurzen Formen so ganz unverschnörkelt darzustellen. Aber er hat auch immer wieder Bezüge zu antiken Strophen, auch zu antiken Autoren, die nennt er auch beim Namen, Homer zum Beispiel. Und es gibt dieses berühmte Gedicht, wo er Goethe anspricht, also aus der Frühzeit, das Abenteuer in Dichtung, wo er mit Goethe eine rasante Autopartie unternimmt und dann zum Schluss beide sich lachend aus dem Wagen wälzen. Und das war schon auch eine Ansage, einfach mal nicht politisch zu dichten.
Das ist das Gedicht, mit dem dieser Band eröffnet. Und Goethe brüllt in diesem Gedicht ins Freie und trommelt auf das Armaturenbrett. Und ins Freie ist auch das Nachwort von Helmut Böttiger überschrieben. Und dieses Nachwort sagt, dass die Gedichte von Theobaldi in den 70er Jahren eine große Befreiung waren. Eine Befreiung wovon, Gregor Dotzauer?
Na, eine doppelte. Einerseits einen bewusst herbeigeführten Traditionsbruch mit dem, was die hermetische Lyrik war. Und ich glaube, auch der Celan-Experte Böttiger sagt, es geht natürlich vor allem, sich von dieser Überfigur Celan zu verabschieden. Es geht aber natürlich auch darum, sich einen unbedingt politisch links verorteten Lyrik zu entfernen. Und das hat er gemacht unter diesem Stichwort, das von ihm aus gesehen neue Sensibilität heißt. Andere nennen das neue Subjektivität, neue Innerlichkeit. Da gibt es ungeheuer viele Spielarten davon. Und es ist einfach eine Art und Weise, sich dem Auftrag zur politischen Aktion zu entziehen.
Sicherlich einerseits dem Auftrag zur politischen Aktion zu entziehen, aber auch bestimmten Gedichtvorbildern. Ich glaube, Bens Vortrag über Probleme der Lyrik, das Dunkle, das Hermetische, das elitäre Gedicht waren immer noch sehr auf der Tagesordnung. Auch dagegen hat Theobaldi angeschrieben. Es gibt auch unterschiedliche Manifeste, das Gedicht im Handgemenge als Manifest der Alltagslyrik. Inwiefern ist das Alltagslyrik und wie würden Sie die, naja, auch die Themen, die Inhalte dieser Gedichte beschreiben? Matthias Kniep.
Dieses Label neue Subjektivität ist für mich schon auch ein schwieriges Label. Und der Ton, von dem du gesprochen hast, ja, es sind Alltagsgedichte. Es werden Alltagsszenen beschrieben, auf der Straße, in den Kneipen. Es ist für mich vor allen Dingen, was die frühen Bände angeht, ein geborgter Ton. Und zwar, es ist eine Hinwendung zur amerikanischen Lyrik. Rolf-Dieter Brinkmann ist ein großer Entdecker gewesen von Underground-Lyrik in Amerika. Der gehörte auch zu diesem Bereich, neue Subjektivität, Nicholas Bourne. Und dieser Ton klingt für mich in den frühen Gedichten, gerade weil er geborgt ist, immer etwas falsch. Ich glaube, in den späteren Jahren hat er zu seinem eigenen Ton gefunden. Diese frühen Gedichte, gerade weil sie so mit neuer Subjektivität verbunden sind, scheinen mir heute ein wenig datiert. Ich habe die Bände, die er in den frühen 90ern geschrieben hat, am schönsten gefunden. Ich finde, sie enthalten die besten Gedichte. Da hat er sich entfernt vom amerikanischen Ton. Nach den mittleren 90er Jahren ist er eher in Richtung Osten gegangen, China und Japan, auch aus biografischen Gründen, weil seine Lebensgefährtin oder Ehefrau eine Japanerin war. Da hat er eher minimalistische Formen, da hat er Tanka-Gedichte geschrieben, Haikus. Und dann gibt es am Ende nochmal eine Wendung hin zu etwas anderem. Die japanische Phase mag ich auch weniger, aber in den 90ern, da ist sein Ton, es ist ein eher introvertierter Dichter und dieses Introvertierte passt gar nicht so zu diesem großsprecherischen Ton der neuen Subjektivität.
Wir können, glaube ich, lange darüber diskutieren, wo die besseren Gedichte stehen, in welcher Phase die entstanden sind. Ich würde mich dagegen wehren, dass es ein geborgter Ton am Anfang nur war. Also der Hauptvertreter der amerikanischen deutschen Lyrik war Brinkmann, der mit ihm gut befreundet war. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Alltagsdichtern, die das in dieser Zeit eingeführt haben. Und das eine ist sein guter Freund Nicolas Born, von dem ich auch nicht unterstellen würde, dass ein geborgter Ton war. Und das andere ist jemand, der gelegentlich genannt wird, und die müssen sich aus Berlin gut gekannt waren, ist Rolf Haufs, also eine ganz andere Liga. Und insofern würde ich sagen, es ist einfach der Versuch, etwas Neues anzufangen. Und von allen wurde er am Anfang dafür gehasst. Vor allem von denen, die sich Formen verpflichtet fühlten. Und das hat er dann schnell aufgeholt mit der Hommage an antike Autoren von Catull bis was weiß ich noch alles.
Also ich würde ihn da auch in Schutz nehmen wollen, was das Geborgte betrifft. Natürlich ist es auch zeitgeistig, aber diese Abwendung von dem Klassizismus, der einfach bis in die 70er Jahre sehr stark gewirkt hat und wo auch Rilke noch immer ein verbindlicher Dichter war, das hat auch etwas Mitreißendes. Zum Beispiel gibt es dieses wirklich schöne Gedicht über den Tod von Brinkmann, der ja in London bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und da ist das, finde ich, sehr frisch. Es hat natürlich elegische Anklänge, aber es ist in diesem alltäglichen Ton und wirkt für mich nicht irgendwie nachgemacht. Und das Antike ist natürlich, es gibt auch ein sehr schönes Gedicht über Sirenen. Vielleicht hat das einfach was mit Erwachsenwerden zu tun, wenn man es nicht mehr notwendig hat, sich abzusetzen von der Tradition. Wenn man seinen eigenen Ton gefunden hat, dann entsteht einfach eine neue Gelassenheit, denke ich.
Aber nochmal zurück zu dem geborgten Ton und auch zu dem, was in diesem sehr schönen Gedicht über Brinkmann, das nach dessen Tod entstanden ist. Auch in diesem Gedicht gibt es einen Zug ins Hagiografische, ins Legendenbildende. Ich war dabei am letzten Tag. Ich war dabei, als Brinkmann das letzte Bier getrunken hat. Es gibt so ein bisschen den Wunsch, auch zu den verfemten Dichtern zu gehören und die ganze Sache vom tragischen Ende her zu betrachten. Und auch das hat ein amerikanisches Vorbild, zum Beispiel Robert Lowell oder John Berryman, dieses sich überbieten, auch wer hat das Traum Leben. Er macht das dann mit Nicolas Born nochmal. Er betrachtet das alles vom Tode und dass alles so traurig ist. Ja. Und das kommt mir ein bisschen wie eine Pose vor. Es ist so ein männliches Sprechen unter Männern. Und
na gut, man strickt dafür kann er nichts.
Also man strickt gegenseitig an der eigenen Legende und bestätigt
ja,
sich das.
Ja, ich meine, sein Pech war oder ist, dass er so lange gelebt hat. Natürlich ist das auch 70er Jahre und natürlich sind das eben Dichter, die trinken und die dichten und sind zusammen in London unterwegs. Aber ich finde, es wirkt für mich nicht aufgesetzt, es wirkt authentisch. Und ja, Männerfreundschaften darf es ja heute auch geben. Müssen ja nicht überall die Frauen vorkommen.
Ich darf mich kurz einschalten, um eine kurze Anmerkung zu machen, auch wenn Sie sich das schon herleiten konnten. 1975 war Theobaldi in London und hat mit Brinkmann das Cambridge Poetry Festival besucht, wo Brinkmann vorgelesen hat aus seinen Werken. Und er war Zeuge, als Brinkmann am 23. April 75 in London von einem PKW erfasst wurde. Nun haben Sie auch gehört, es gibt mehrere Theobaldis in diesem Band. Es gibt eine ganze Menge davon. Und jeder hat möglicherweise und jede von uns seinen liebsten oder am wenigsten lieben Theobaldi innerhalb dieses Bandes. Also es ist schon eine ganze Entwicklung, die da abgeschritten wird. Angefangen von diesen sehr puristisch kargen Gedichten, die einen eher narrativen Gestus haben. Dann über diese klassischen Formen gehend, also wo dann auch Catull anklingt. Die japanischen Gedichte zum Beispiel. Darüber sollten wir vielleicht noch mal kurz sprechen. Wie ist es dazu gekommen?
Wie es dazu gekommen ist, es gibt eine große Wende, die hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass er einen Versuch hat, mit seiner Vergänglichkeit und mit den Todeserfahrungen irgendwie fertig zu werden. Insofern gibt es eine ganz klare Westwärts-Ostwärts-Bewegung in der Mitte dieses Bandes übrigens sogar, den er selbst zusammengestellt hat. Es ist ein Selbstporträt dieser 50 Jahre. Und ich glaube, dass man in diesen asiatischen Kulturen, er hat mit China angefangen, ist dann nach Japan weitergereist, ein entspannteres Verhältnis zur Vergänglichkeit hat oder ein zyklisches Denken, damit umzugehen mit dem Vergehen von Zeit. Und das hat ihn sehr befreit. Aber das sind alles Lebensstufen, die ganz zum Schluss dieses Bandes auch zusammengeführt werden. Es kommt ganz viel zusammen und das ist dann fast vielleicht schon eine gewaltsame Bündelung aller Themen dieses Lebens.
Dieses letzte Gedicht, was zu lang ist, um es in der Sendung zu lesen, Die Jahre öffnen mir die Hand, umfasst tatsächlich 9 Seiten. Es ist das längste Gedicht im Band und es ist vielleicht sowas wie die große, Zwischenbilanz eines Dichterlebens. Man weiß nicht genau, wann es entstanden ist, aber ich vermute, es ist jüngeren Datums und es nimmt wirklich Lebensthemen auf. Also es spricht nochmal Weggefährten, Weggefährtinnen an und verhandelt auch den Tod der Lebensgefährtin. Was halten Sie von diesem letzten Gedicht, Matthias Knieb? Könnte das auch haltbarer sein und ist es auch ein geborgter Ton?
Nein, das ist für mich kein geborgter Ton. Ich war sehr glücklich. Du sagst, es ist der längste Text. Das sind ja fast 10 Seiten und es ist ein wirklich, wirklich schönes, berührendes Gedicht. Der Tod von Brinkmann kommt in diesem Text auch noch mal vor und da ist das Hagiografische vollständig weg. Dann schreibt er über Frank O'Hara und er schreibt auch über den Tod seiner Frau. Es gibt auch vorher mehrere Gedichte, nachdem seine Frau 2016 gestorben ist, in einem Buch, das 2019 erschienen ist. Und das sind auch sehr, sehr schöne Texte über die Trauer. Und das ist der Theobaldi, den ich zum Beispiel mag. Die Japan-Gedichte, die er vorher geschrieben hat, sind mir fast zu touristisch. Da gibt es auch so Klischees in diesen Texten. Wenn aber die Frau stirbt, kommt das Japanische über seine Frau in diese Texte und es ist viel, viel schöner. Es sind wirklich, wirklich gute Texte. Die gehören zusammen mit diesen schon genannten Texten der 90er Jahre zu meinen Lieblingstexten in diesem Buch.
Wenn Kirschblüten anzitiert werden, läuten natürlich die Alarmglocken in seinem Tanker. Ich wollte noch ein Gedicht erwähnen, das ich eindrucksvoll finde. Und zwar gibt es eines, wo er polemisiert gegen die Umgangssprache. Und erst am Schluss kommt heraus, wer der Adressat des Gedichts ist, nämlich die Umgangssprache, die eigentlich alles vergiftet. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann gibt es etwas, was die späten Gedichte durchzieht. Er schaut sehr gerne Frauen zu, wenn sie auf- und abspazieren. Und damit hat er es heute, glaube ich, auch nicht leicht.
Es gibt ein Gedicht in dieser japanischen Reihe, da beschreibt er, wie japanische Frauen laufen. Und das Gedicht finde ich tatsächlich misslungen.
Aber er beschreibt deutsche Frauen auch.
Ja,
aber es sind immer junge Frauen, die auf- und abspazieren und ja, also ich will ihm das auch nicht verbieten, aber es ist auffällig.
Es ist sicherlich so, dass viele der Gedichte einen Zeitindex haben, ganz deutlich in dem Band. Man schreitet da wirklich durch 5 Jahrzehnte durch. Und vielleicht darf ich Ihnen noch mal, Frau Striegel, die Frage stellen, was glauben Sie, welche Gedichte sind gut gealtert, schlechter gealtert, welche sind haltbar?
Ja, vielleicht die Gedichte, wo die größte pathetische Energie drin steckt, also jetzt Pathos nicht im abwertenden Sinn, wo wirklich etwas erlitten, gefühlt, empfunden wird und nicht unbedingt die Gedichte, in denen er Formen testet.
Sie merken, 3 Kritikerinnen und Kritiker auf dem Podium, 3 verschiedene Meinungen. Matthias Knieb, vielleicht darf ich Sie noch mal fragen, weil Sie als Herausgeber des Jahrbuchs der Lyrik ja einen ganz guten Blick über das poetische Geschehen der Gegenwart haben. Glauben Sie, dass junge Lyrikerinnen und Lyriker von Theobaldi lernen können, lernen wollen, dazu bereit wären? Gibt es vielleicht sogar Spuren?
Also es gab ja damals dann wieder eine Gegenbewegung gegen die neue Subjektivität. Das wurde sehr abgelehnt, das waren richtige Feindbilder. Und heute gibt es jetzt die neue Subjektivität. Und es ist interessant, dass ich glaube, die Vertreterin der neuen Subjektivität sich nicht für Theobaldi interessieren. Ich weiß, dass Brinkmann sehr kontrovers diskutiert wird. Und am ehesten, das ist mein Eindruck, wir haben sehr viele junge Dichterinnen im Haus, die über Dichtung diskutieren. Am ehesten wird tatsächlich Nicolas Born genannt mittlerweile.
Eine allerletzte Bemerkung. Zeitindex vieler Gedichte, ja. Aber darin steckt, glaube ich, auch die ungeheure Stärke vieler Texte. Einfach, weil sie auch Geschichte, Alltagsgeschichte speichern.
Wir hätten noch vieles über Jürgen Theobaldi zu sagen. Beispielsweise, dass er für einen Dichter sehr bemerkenswerten Brotberuf hatte. Er war nämlich Protokollschreiber bei den Parlamentsdiensten der Schweizer Bundesversammlung bis 2009. Es gibt auch ein schönes Gedicht, Schreiber im Nebenberuf, das thematisiert. Jürgen Theobaldis ausgewählte Gedichte, Nun wird es hell und du gehst raus, in diesem Jahr im Göttinger Waldstein Verlag erschienen. Und weiter geht es in unserem Parcours mit einem ganz anderen Sound und es ist wirklich ein harter und sehr aparter Bruch. Kommen wir von einem Auswahlband zum 80. Geburtstag eines Dichters zum Debütband einer jungen Lyrikerin, Lara Rüther, geboren 1990 und damit kommen wir auch voll in die Lyrik des 21. Jahrhunderts. Ihr Gedichtband Amoretten in Netzen ist in diesem Jahr im Heidelberger Verlag Das Wunderhorn erschienen. Lara Rüther hat studiert in Hildesheim und Leipzig. Sie war Preisträgerin für Lyrik beim Open Mic und lebt in Leipzig. Und um den völlig anderen Ton dieser Gedichte Augen oder besser ohrenfällig zu machen, hören wir direkt daraus das Gedicht Weißes Mammut. Birgitta Asheuer liest es für uns.
Weißes Mammut. Du willst Humbug? Hier, greif und das Fell im Holozän gesplitterte Elefanten. Steig ins feuchte Fleisch, schneid's auf. Verzahnung am Rand, greif in Schädelleere, ruf nichts da. Wie enthalmtes Gras bröseln Zähne heraus. Sommerhand, ein Ratschen der Elfenbeinsense löst flauschige Rückenhaut. Nimm Mammut, um dich zu manteln, nimm Eiszeitschnittmuster, ein Hochzeitskleid, muffig, jetzt reiß in die Vergangenheit, Land voll Knochensplitter. Die Fährten legst du, zitternde Elefantenbraut, fühlst Weiches davor, vom Nachwuchs erfunden, doch dein Dress riecht penetrant nach Miss Dior.
Vielen Dank, Birgitta Asheuer. Und diese Reihung von Anreden und Imperativen in dem Gedicht lässt die Hörerin des Gedichts nicht ganz kalt, mich jedenfalls nicht, auch wenn es wahrscheinlich das Mammut ist, was angesprochen wird in dem Gedicht oder vielleicht auch ein Selbstgespräch ist. Was, lieber Matthias Kniep, passiert hier und wer spricht in diesem Gedicht?
Ich kenne das Gedicht jetzt schon eigentlich viele Jahre, weil es eingesandt wurde zum Jahrbuch der Lyrik und weil damals meine Mitherausgeberin Nadja Küchenmeister und ich es aufgenommen haben. Deshalb habe ich es heute auch ausgewählt. Was genau passiert, kann ich nicht sagen. Es gibt unterschiedliche Leseangebote, die man machen kann. Tatsächlich wird vielleicht das Mammut angesprochen, vielleicht wird aber auch ganz jemand anderes angesprochen, der zum Beispiel aufgefordert wird, nimm Mammut, um dich zu manteln. Vielleicht wird ein Mensch angesprochen und wird aufgefordert, in dieses Mammut hineinzuschlüpfen und aus dem Mammut heraus zu sprechen. Es ist eine mögliche Lesart. Was typisch an diesem Gedicht ist für den gesamten Band, ist die Auseinandersetzung zum Beispiel mit Tieren, auch mit ausgestorbenen Tieren. Das zieht sich durch den gesamten Band durch. Oder die Beschäftigung mit sehr alten Tieren. Es geht zum Beispiel einmal um den Grönlandhai, der heute noch lebt, aber im 17. Jahrhundert geboren wurde. Und was auch typisch ist für diesen Text, das ist dieser flapsige, witzige Ton, hinter dem sich Ernstes verbirgt. Zum Beispiel die Frage, wie können wir über Tiere sprechen? Wie dürfen wir über Tiere sprechen? Auch gerade über ausgestorbene Tiere. Und es geht auch um die Frage des Anthropomorphisierens. Also schlüpft man in ein Tier hinein, spricht man aus dem Tier heraus? Man muss immer unter dieser sehr witzigen Oberfläche nach etwas anderem suchen. Und dann ergeben sich viele Möglichkeiten, dieses Gedicht zu lesen und das Gedicht zu deuten.
Halten Sie, Gregor Dotzauer, die Form dieses Gedichts für charakteristisch, für typisch? Haben Sie darin Themen, Motive gefunden, die Sie auch in anderen Gedichten des Bandes gelesen haben?
Ich habe das gefunden, so wie Matthias Kniep das beschrieben hat, in Bezug auf eine Tierwelt, die hier mit dem Holozän angesprochen wird, aber längst im Anthropozän angekommen ist, von dem man ja eigentlich jetzt doch nicht sprechen soll. Ansonsten habe ich eigentlich einen anderen Band gelesen, bei dem möglichst unterschiedliche Welt zusammengeschraubt werden sollen. Es ist für mich eine Welt, die zwischen Ovid und Highscore und Gaming und Dating, wenn das nicht alles das Gleiche ist, hin und her schaltet und versucht mit einer gewissen Gewalt, der aus meiner Sicht keine wirkliche Erfahrung entspricht, etwas Originelles zu konstruieren. Ich lese das mit hohem Respekt. Lara Rüther ist hochintelligent, hochgebildet, hat viel recherchiert, aber es ist von der Erfahrungswelt, also die jemand wie Theobaldi, der ganz andere Gedichte macht, aufbietet, aus dem Körper heraus schreibt, keine sehr große Präsenz für mich darin gewesen.
Ich würde vermuten, dass Matthias Kniep hinsichtlich der Erfahrungswelt vielleicht gleich widersprechen wird, aber zunächst mal möchte ich von Ihnen, Daniela Striegel, gerne hören, welchen Band haben Sie gelesen?
Ich habe da gemischte Gefühle. Also für mich ist das auch eine hochbegabte Autorin, die mit großer Werf und mit einem sehr hohen Einsatz ihre Bahn beschreitet. Es ist eine ganz andere Generation als Theobaldi, eigentlich die übernächste. Und trotzdem gibt es Bezüge, nämlich dieser Hang zum Antiken, der bei ihr vielleicht etwas gewollter daherkommt. Also Catull ist ja auch ein Bezugspunkt und es wird Sappho zitiert, es wird auch also original griechisch zitiert. Und das ist in anderen Gedichten stärker als in diesem Gedicht zu verfolgen. Aber dieses Flirrende und Schwirrende, das sich sehr gut vermittelt, hat für mich auch manchmal etwas Kokettes. Und das ist am Anfang, gleich im ersten Gedicht, dieser Versuch, das Gedicht an das mündliche Sprechen anzunähern. Also die neue Subjektivität, auch in der Lyrik kommt alles wieder zurück. Also es ist nichts ganz abgetan und es kommen alle Moden und Konjunkturen, unter anderem Gewand, wieder. Und hier Kometen, ne Mythos. Also es wird ausgebessert, die Kometen werden zum Mythos und es heißt an einer anderen Stelle, auf der verschränkten Schulter liegt nur ein Hauch Astronomie. Und diese sich selbst ins Wort fallen mit Ä zum Beispiel, das ist halt so ein betonter mündlicher Duktus, der, finde ich, ja, etwas Manieriertes hat. Und dann gibt es natürlich auch noch das forcierte Englische. Also auch bei Theobaldi findet sich schon smart und job. Aber hier ist es natürlich ganz, ganz dicht gesetzt. Aber ich muss gleich dazu sagen, was mir wieder imponiert ist, dass sie die Formen, die sie ausprobiert, nicht sklavisch einhält, sondern dass sie trotz ihrer Jugend versucht, ihrem Gespür zu folgen und etwas aus diesen Formen herauszubrechen und es ist nicht ein Muster durch zu exerzieren. Und das kommt der Lebendigkeit der Gedichte zugute.
Es gibt ein Wort für dieses sich ins Wort fallen und Dinge hineinholen ins Gedicht, was sie selbst verwendet. Das ist das Wort Glitch. Das kommt ja eigentlich aus der bildenden Kunst und das sind diese Störfrequenzen, wenn man Bilder auf zersprungenen Handys anguckt und so weiter. Und das wird hier ins Gedicht überführt.
Wir sollten vielleicht auch dieses schöne Format nutzen, mit 4 LyrikleserInnen an einem Tisch zu sitzen, um auch mal drüber zu sprechen, über welche Spuren man sich Gedichtbänden annähert. Bei mir ist es wahrscheinlich eine Deformation professionell, dass ich über Sappho und auch über die Ovid-Spur in diesen Band komme, aber man kann auch wirklich den Spracheinfällen dieses Gedichtbandes folgen. Matthias Kniep, was würden Sie?
Also man kann den Spracheinfällen folgen, ja, sicher. In diesem ersten Zyklus, über den jetzt gesprochen wurde, geht es hauptsächlich um Venus. Das, was da verhandelt wird, ist sehr, sehr ernst. Das ist nicht nur witzig. Es geht wirklich um die Angst vor Trennung. Es geht um den Trennungsschmerz. Es werden unterschiedliche Venusfiguren über den gesamten Band aufgerufen. Ovid kommt vor in diesem Zyklus und sie sagt gleich, ich nehme Ovid bei der Hand oder umgekehrt. Das heißt, es ist ein Buch der Liebeskunst auch. Es ist aber ein Buch der Verwandlung. Alles verwandelt sich ständig in etwas anderes. So entsteht das Flirrende. Und man übersieht vielleicht, was hinter dem Flirrenden ist an wirklicher Erfahrung, auch an trauriger Erfahrung. Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass nicht nur Venusfiguren durchgespielt werden. Es wird auch die ganze Zeit mit dem Wort Martha gearbeitet. Es kann die Schmerzensmutter sein. Es kann sich auch um die Muttertrilogie von Dario Argento, dem berühmten italienischen Horrorfilmregisseur, handeln. Es können unsere 3 Hirnhäute sein, die jeweils das Martha in der Bezeichnung tragen. Es kann aber auch tatsächlich die Mutter sein. Es kann zum Beispiel die eigene Mutter sein. Und es kann ein Verlust der eigenen Mutter sein. Und es gibt ganz deutlich in diesen Gedichten, und deshalb wehre ich mich dagegen, dass keine Erfahrung dahinter steckt, es gibt ganz deutlich in diesen Gedichten immer wieder die Erfahrung des Verlustes und die Möglichkeit, nicht selber Mutter zu sein. Und diesen Hinweisen, die im Text sind, es ist ein diskreter Umgang mit der eigenen Trauer. Aber das muss man lesen können in diesen Gedichten. Es gibt zum Beispiel einmal einen Eintrag unter einem Gedicht, das auch die Martha im Titel trägt. Das ist so eine Nummernfolge. Und wenn man dem nachgeht, sieht man, da wird das Gestationsalter eines ungeborenen Kindes angegeben. Das ist das angenommene Alter nach dem Tag der Befruchtung. Das ist eines ungeborenen Kindes und dahinter steht das Kürzel der Leipziger Frauenklinik. Ich weiß gar nicht, das ist doch nicht alles ergoogelt. Das ist wirklich erlitten auch. Und das muss man sehen. Und es ist ein für mich interessanter Umgang, dass sich hinter diesem Schwirrenden diese Trauer verbirgt. Und das ist nicht confessional. Das wird uns nicht vorgesetzt und vorgelitten, sondern wir müssen uns auch mit Diskretion diesem Trauern nähern.
Aber die Autorin selbst spielt ja mit diesen Kugeln. Also sie tut ja gar nicht so, als würde sie nicht auf dieses Instrument zurückgreifen.
Warum sollte sie auch?
Ja, ich sage ja nur, das ist nicht etwas, was man ihr unterstellt, sondern mit dem sie sich vorstellt mit diesem Griff sozusagen zum Gerät.
Aber man kann doch googeln und trotzdem Erfahrungen machen, die auch traurig sind.
Natürlich, also man kann auch beim Googlen Erfahrungen machen.
Absolut.
Aber sie ist ja eine ironische Autorin. Also
nein.
Sie ist nicht.
Nein.
Ach so?
Nein.
Wenn da steht zum Beispiel, also es geht um Aphrodite, Anna Diomene, also die auftauchende Aphrodite aus dem Meer. Und dann heißt es, weil sie wirkt so echt mit den Fake-Hörnern aus Kalk. Okay. Ist das Barock oder Mystik? Also das ist natürlich ein ironischer Ton. Ich würde sagen, es ist doch ein bisschen mehr Barock als Mystik. Und ich finde das auch durchaus angemessen. Eine junge Autorin darf auch Barock sein. Aber manchmal treibt es eben ein bisschen zu weit für meinen Geschmack. Nicht in dem Gedicht, jetzt muss ich mal ein schönes Gedicht nennen, wo sich wirklich Zeitgenössisches mit Barock verbindet, weil es nämlich, wie die Autorin auch wiederum etwas ironisch kommentiert, gemeinsam mit Sibylla Schwarz gedichtet hat. Und Sibylla Schwarz ist eine Barockdichterin aus dem 17. Jahrhundert. Und das ist ein Gedicht, das sich um Diana, die Göttin der Jagd, dreht. Und das heißt, will in den Wald und mit Dianen jagen. Und das ist ein, ich kann das jetzt natürlich nicht vorlesen, aber das ist ein ganz tolles Gedicht. Am Ende heißt es, bin Hirsch, bin Hund, bin Wind, bin Zahn, bin blind, bin Spannerin, bin meine Beute, Jägerin, bin Wind, bin Wind, bin Wind, bin Wind. Schön.
Ich will nur sagen, warum ich mich gegen die Ironie sperre. Ich mag Ironie in Gedichten nicht, genauso wenig, ehrlich gesagt, wie Melancholie.
Aber diese Gedichte mögen Sie doch.
Ich mag die Gedichte, weil sie in meinen Augen nicht ironisch sind, sondern es sind sehr komische, witzige Gedichte. Und das ist eine Unterscheidung, die für mich wichtig ist. Ironie im Gedicht ist immer ein Distanzierungsmechanismus. Das findet hier überhaupt nicht statt.
Da werden wir uns nicht einigen.
Nein.
Das müssen wir uns, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht. Matthias Kniep würde sicherlich sagen, dieser Band immunisiert sich nicht gegen eine existenzielle Ebene, die in den Gedichten aufscheint, ganz besonders im zweiten Zyklus. Wir sollten aber vielleicht noch mal den Blick auf die Komposition dieses Bandes richten. Er enthält 6 Zyklen. Wie sind die aufeinander bezogen? Wie ist dieser Band gebaut? Gibt es sowas wie einen fortlaufenden roten Faden, eine stringente Thematik, die hier verfolgt wird?
Ich möchte, um nochmal zurück zu Matthias Kniep zu kommen, auch gar nicht leugnen, dass hier Erfahrungen dahinter stecken, schmerzhafte Erfahrungen, leidvolle Erfahrungen. Ich glaube, sie werden nur immer überschrieben durch anderes, bis zur feuilletonistischen Pointe, ja, der Eyecatcher im Roggen, die Virtual Reality, die auf den Urmenschen blickt. Also es gibt so ein gewisses Zögern, das, was sie erlebt, und da ist ein sehr offensichtlich weiblicher Körper hier im Spiel, der versucht auf diese Weise, Sie werden sagen, er wird versucht, zu sich in Distanz zu treten, mithilfe dieser Verfahren. Ich sehe da eher, dass das Zögern überhaupt, das zu begreifen, was ihr widerfährt.
Sie schreibt am Anfang gleich, mein süßer Trick ist Suche nach Zusammenhang. Also was treibt in die Netze? Und das wird dann auch manchmal in einen Zusammenhang gezwungen. Und es kommt dann auch zur Überblendung. Und das sind dann diese Verwandlungen auch. Und manchmal sind die Gedichte so flirrend, weil ich den Eindruck habe, man ist noch nicht verwandelt in etwas anderes, man ist in einem Zwischenzustand. Also man ist noch nicht das eine und man ist noch nicht das andere. Selbst Ovid verwandelt sich in diesem Band halb in eine Frau, er ist aber noch nicht ganz eine Frau. Und auch das Mammut ist vielleicht ein halb verwandeltes Mammut oder ein halb verwandelter Mensch. Das zieht sich durch den ganzen Band. Und es werden immer wieder Themen, die aufgegriffen werden, wie zum Beispiel die Venus aus dem ersten Zyklus. Sie kommt immer und immer wieder in diesem Band. So, und auch die Martha-Gedichte, da gibt es eine Reihe in einem Kapitel und dann kommt es später nochmal. Und das hat immer irgendwie was anderes zu bedeuten. Es gibt immer diese leichten Verschiebungen und auch diese Verschiebungen sind Verwandlung im Sinne von Ovid, weil Ovid ist wirklich der entscheidende Autor für sie.
16 Mal kommt er vor, namentlich und unzählige Male mehr zitiert. Mit dem Pygmalion-Mythos zum Beispiel.
Aus dem Osten. Die Metamorphosen sind sicherlich in Leittext, aber auch die Tristchen und die Amores, Amoretten in Netzen werden zum Prätext in diesem Band. Lara Rüthers Debütband Amoretten in Netzen erschien in diesem Jahr im Wunderhorn Verlag in Heidelberg. Im Hause Surkamp erschien in diesem Jahr ein Gedichtband mit dem ja seit Max Golds wahrscheinlich kürzesten Titel, den ich mir denken kann, 2-Buchstaben-Titel Wü von Thomas Kunst. Und Wü, das sei vorweggeschickt und verraten, das ist der Name einer Katze. Und diese Katze spielt eine nicht unerhebliche Rolle in diesem Gedichtband. Und dieser Gedichtband enthält auf 173 Seiten Gedichte von Thomas Kunst, geboren 1965 in Stralsund, abgebrochenes Pädagogikstudium, 1987 im Brotberuf Mitarbeiter Lesesaalaufsicht in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig, 1991 der Debütband Besorgt noch für das Segel, die Chaussee. Seither etwa ein Dutzend Gedichtbände, 4 Romane, Briefe, Erzählungen, auch als Musiker und Gitarrist ist Thomas Kunst hervorgetreten. Seit sein Gedichtband Kolonien und Manschettenknöpfe 2017 als erster Band bei Surkamp erschien, ist er wahrscheinlich kein Außenseiter mehr im Literaturbetrieb. Darüber können wir noch streiten. Und 2023 hatte er wirklich das, was man einen Lauf nennen könnte. Also nicht nur war Wü Lyrikempfehlung von Norbert Wehr, sondern Kunst bekam auch im selben Jahr den Kleist und den Erich-Fried-Preis. Jetzt also Wü und wir hören direkt daraus ein Gedicht. Und dieses Gedicht ist, das sei vorausgeschickt, ein Sonett.
Die Weine und der Wein vom letzten Jahr. Vanille, Zimt, Lakritze, Heidelbeeren. Es sind noch Briefkästen im Dorf zu leeren und Scheibenwischerfächer bei Gefahr. Den Hunden sind die Zähne eingeschlagen, damit sie sich nicht losbeißen und fliehen. Den Ketten sei der Anlaufweg verziehen, hinüber zu den Welpen, Sand im Magen. Betrunken im Berufsverkehr, ich lege Wert drauf, nie mehr so zu saufen und weiß nicht, ob dir die Geschenke reichen. Du brauchst viel Disziplin im Eisgehege. Wenn Freunde sterben, geh ich Äpfel kaufen. Die Liebe ist entstanden aus Vergleichen.
Vielen Dank, Birgitta Asheuer. Das eben gehörte Sonett stammt aus den Hidden Tracks, dem 6. Kapitel dieses Bandes. Und was findet da alles Platz in einem Sonett, Daniela Striegel? Das Sonett gilt ja eigentlich immer als sehr strenge Form. Aber die Fantasie des Dichters scheint hier nicht eingeengt zu werden durch die Sonettform.
Ja, im Gegenteil. Ich glaube, das Sonett ist sowas wie ein Poesiemotor für Thomas Kunst. Am Sonett erprobt er Themen und auch Bilder. Und es gibt eine Überschrift, die lautet, früher hatte ich noch Illusionen von Sonettenkränzen. Er hat auch meines Wissens einen Sonettenkranz geschrieben. Hier ist der Sonettenkranz nicht mehr komplett. Das Kranzmäßige besteht ja darin, im richtigen, echten Sonettenkranz, dass der letzte Vers im ersten Vers des nächsten Sonetts aufgegriffen wird. Und zum Schluss gibt es dann das 15. Meistersonett, das aus diesen Zeilen, Anfangszeilen, Schlusszeilen besteht. Aber bei ihm ist das schon gesprengt. Trotzdem gibt es Bilder, Wendungen, die immer wiederkehren. Zum Beispiel hier die Äpfel, die das Ich kaufen geht, wenn die Freunde sterben. Das ist so ein wiederkehrender Moment. Und was hat Platz? Also nicht nur der Wein vom letzten Jahr, da würde ich eher so an den Jahrgang denken, sondern die Weine, da denke ich an die vielen einzelnen Weinkonsumationen des Ich. Das Vanille, Zimt, Lakritze, Heidelbeeren, das ist natürlich das, was die Weinkenner in den Wein hineinlesen beim Verkosten, wie sie ihn beschreiben. Auch das ist eine spezielle Art von Poesie. Und das Dorf, das hier beschrieben wird, das ist für mich so ein Rückzugsort, aber gleichzeitig auch ein sehr gefährdeter Ort. Ein Ort, der bedroht ist, wo man sich bewaffnen muss, wo die Hunde außer Gefecht gesetzt sind, die vielleicht die Dorfbewohner beschützen könnten. Es geht auch ums Trinken. Das kommt bei Theobaldi auch vor. Es gibt einige Gemeinsamkeiten. Also Thomas Kunst ist ja sozusagen die mittlere Generation zwischen den beiden bisher besprochenen. Und das Trinken begleitet das lyrische Ich über viele, viele Gedichte. Du brauchst viel Disziplin im Eisgehege, auch ein rätselhafter Vers. Das Eisgehege ist wohl das gegenwärtige Dasein. Auf der anderen Seite gibt es aber sehr viele Bezüge zu internationalen Schauplätzen, nicht? Also von Mexiko bis Stralsund kommt sozusagen die ganze Welt vor. Aber trotzdem hat es etwas sehr Privates und es liegt nicht nur an Vue. Vue, auch die Abkürzung für Tigerwürstchen, wie uns, auch hier gibt es ein Glossar, so wie bei Lara Rütter. Tigerwürstchen oder Würfelchen, aber auch Assoziationen zur Wüste sind erlaubt.
Es ist sicherlich kein Zufall, dass das Meistersonett in der Komposition dieses Gedichtbands, also das 15. Gedicht jeweils eines Zyklus, das kein Sonett ist, als Brief an die Katze Vue daherkommt. Also das ist eine Art Briefgedicht, was jeden Zyklus beschließt. Nun gibt es aber nicht nur Sonette in diesem Gedichtband. Thomas Kunst spricht selber von stotternden Sonettengrenzen, sondern auch noch andere Formen. Matthias Kniep.
Also es gibt immer im Wechsel für jedes Kapitel, wir sollten vielleicht auch sagen, was es mit den Kapiteln auf sich hat. Es gibt dann immer Sonette, es gibt Tanka-Gedicht und dann am Ende gibt es dieses sehr, sehr lange Meistersonett, das eigentlich dekonstruiert ist. Und wenn man uns nicht vorher sagen würde, dass es als Meistersonett gedacht ist oder als dekonstruiert ist, würde man es vielleicht nicht erkennen. Was sehr schön ist, ist, wie die Zeilen von Sonett zu Sonett immer so verschoben werden. Das ist wirklich sehr schön gemacht, mit so leichten Veränderungen. Wie ich überhaupt sagen muss, Thomas Kunst ist wirklich ein Könner und meines Wissens hat er sehr viele korrekte Sonettengrenze geschrieben. Er hat einfach ein perfektes Gefühl für den Vers. Das muss ich wirklich sagen. Das kann man nicht über jeden Dichter, jede Dichterin sagen. Wenn ich sowas lese wie Im Schnee, merkt man sich Vornamen leichter. Dann finde ich das zum Beispiel schön. Und man findet sehr, sehr viele Zeilen, die so sind. Er weiß, wie man reimt. Das sind wirklich lässige Reime. Also Marina auf Delfine, Fable auf Nebel sind intelligente Reime, die da gemacht werden. Also er ist wirklich ein Könner. Was den Band jetzt ausmacht, ich finde ihn sehr lang. Es sind auch frühere Prosatexte mit aufgenommen worden, die dann zu Gedichten umgearbeitet wurden. Er schreibt das hinten im Buch auch, um diese Texte zu retten. Das macht das Buch für mich manchmal langsam und es schließt sich mir auch nicht, was diese Texte unbedingt dann mit den anderen Texten zu tun haben. Im Kern ist dieses Buch ein Familienbuch. Und es geht um die unterschiedlichen Familienmitglieder. Er benutzt auch einmal das Wort Familienaufstellung. Und jedes Kapitel ist, wenn man genau liest, einem Familienmitglied gewidmet. Es geht um die Mutter, es geht um den Vater, es geht um den Sohn, es geht um die Schwester. Und für mich, die schönsten Teile beschäftigen sich mit der Schwester und mit der Tochter. Und das Verhältnis sowohl zur Schwester als auch zur Tochter ist gestört. Es ist ein Zerwürfnis. Mir ist das manchmal fast zu privat. Aber weil es an der Grenze des zu Privaten ist, gerade im Umgang mit der Tochter und wie die Tochter adressiert wird, sind es für mich auch mit die stärksten Gedichte. Man kann darüber diskutieren, ob da auch eine Grenze überschritten ist. Ich lese darin auch ein Buhlen um die Schwester und um die Tochter. Es gibt einen abgebrochenen Kontakt und es gibt auch den Wunsch, diesen Kontakt wiederherzustellen. Und das sind für mich die stärksten Texte.
Was sind für Sie die stärksten Texte oder die weniger starken Texte in diesem Band, Gregor Dotzauer?
Ich glaube, die längeren Texte sind die besseren Texte. Aber warum? Wir könnten über ein Formverfahren noch reden. Das beginnt mit einem großen Gedicht, eine Autofahrt, wo der Erzähler, Kunst unterscheidet ja gar nicht zwischen Dichter und Texter und Prosa, das ist ihm alles Jacke wie Hose. Er ist ein Eukalyptusbonbon. Und das schmiegt sich so in den Gaumen an, wird immer kleiner und kleiner, wird dann zackig und so weiter. Und es schwindet aber. Und so wie dieses Eukalyptusbonbon schwindet, schwindet auch dieser Text dahin. Also es ist natürlich ein künstliches Verfahren hier, ein rein optisches, wenn man es so will, aber ich sehe darin diesen Bonbon, diesen Drops, der da gelutscht wird, der einfach weggelutscht wird. Ich habe in Vue übrigens auch den Zauberwürfel gelesen, der auch einmal explizit benannt wird, Rubiks Zauberwürfel. Also jedes Motiv und viele Zeilen wandern eigentlich mal durch das ganze Buch. Und wie trotzdem innerhalb dieses mechanischen Prinzips trotzdem alles einmal gesehen, gedacht und mit Bedeutung aufgeladen ist. Also man staunt darüber, wie viel Einsamkeit da auch dann zustande kommen kann beim Blick auf die Eltern oder auch beim Versuch, sich selbst als alternder Mann zu imaginieren. Das ist ganz anders als bei Theobaldi.
Es ist eine gemäßigte Tristesse, ja, es ist immer wieder aufgehellt, auch direkt genussvoll zelebriert. Und das hat vielleicht mit dem Verhältnis nicht nur zu den geliebten Familienmitgliedern, sondern auch zu den Tieren zu tun. Also es geht nicht nur um die Katze. Und dann, ähnlich wie bei Theobaldi, gibt es so eine Art Playlist. Man kann sich vorstellen, wie Thomas Kunst das geschrieben hat, weil er schreibt am Schluss, welche Titel für ihn ganz wichtig waren. Ich kenne die wenigsten, ich habe es auch nicht ausprobiert, wer weiß, was dann passiert wäre. Leonard Cohen kommt immerhin vor. Und das Musikalische, nicht nur die geistige Kombinatorik ist natürlich spannend, aber auch das Musikalische, das finde ich, die Sonette auch trägt, obwohl sie stottern. Also sie sind musikalisch, sie sind klug und sie haben auch Witz. Und das für mich das Meistersonett ist nicht der Brief an Vue jeweils, sondern ganz am Schluss das allerletzte Gedicht, das schon gar kein Sonett ist. Also er hat ein Meistersonett gemacht mit kurzen Zeilen, eigentlich ein freier Text, wo alle diese Motive noch einmal zusammengeknüpft werden.
Vielleicht sollten wir auch noch die Bezeichnung Hidden Tracks kurz klären und auch nochmal auf die Struktur dieses Bandes zu sprechen kommen. Diese Hidden Tracks sind dem Band hintangestellt und kommen nach den Anmerkungen, aber immerhin noch vor dem Inhaltsverzeichnis. So hidden sind sie also gar nicht. Aber was sind Hidden Tracks, Gregor Dotzauer?
Ich fürchte, das ist erst mit der CD aufgekommen. Ich glaube, das Vinylalbum kannte das noch nicht oder es wurde nachträglich hinzugefügt. Es ist die Pause zwischen dem eigentlichen Programm einer CD, eines Albums und den hinzugefügten Boni, die man da noch kriegt. Und das sind eben tatsächlich Boni. Und übrigens auch ein Mammut, das wollte ich noch sagen, kommt in diesem Band auch vor.
Es gibt bemerkenswerte Korrespondenzen zwischen den Bänden. Es gibt Glossare, es gibt Mammuts und es gibt sehr viele Sonette, das auf jeden Fall. Vielleicht hätte Surkamp durchaus nicht nur eine Playlist spendieren können, das haben sie auch schon mal gemacht, glaube ich, bei Roman, sondern auch ein paar weiße Seiten vor den Hidden Tracks. Matthias Kniep.
Ich wollte nur sagen, die Sonette sind tatsächlich korrekte Sonette, die da sind. Es ist immer nur das Meistersonett. Ich habe das alles geprüft, das stimmt. Das sind fünfhebige Jamben und kein Fehler.
Da bin ich jetzt wirklich beruhigt. Ich wollte nur sagen, es ist doch wichtig für ihn. Ja. Da würde ich vielleicht gerne noch die anderen fragen, wie sie das sehen. Er hat so eine Handwerkerehre. Also er legt Wert darauf, dass man sein Handwerk beherrschen muss, wenn man in der Dichtung radikal sein will. Und das sagt er auch in einem längeren Gedicht. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsgedicht, weil es wirklich so programmatisch, prosaisch daherkommt. Aber was ich interessant finde, dass er immer wieder Gedichte mit Folklore kontrastiert. Ich weiß nicht, wie Sie Folklore in seinem Verständnis gelesen haben. Das ist was Abwertendes für ihn. Also es gibt Gedichte, heißt es in der Schlusszeile eines Sonetts, wo ja oft so das Gewichtige gesagt wird. Es gibt Gedichte und es gibt Folklore. Oder Folklore und Gedichte.
Aber vielleicht nochmal zurückzukommen zu der Frage, wer oder was ist Vue? Also die Katze als Leitfigur dieses Bandes.
Ich habe die Katze gelesen vor diesem Hintergrund der Familienaufstellung als einen stummen Beobachter, der angesprochen werden kann, weil andere als Teil der Familie nicht mehr angesprochen werden können. Ich wollte noch ein Bild mal zitieren, was mitten im Band ist. Er beschreibt da einen Seeadler mit Tellerfalle am Lauf. Sohn, Vater und Tochter zugleich. Und das ist die Trauer, die in diesem Band ist. Und man sieht auch die zum Teil etwas zerrütteten Verhältnisse. Und ich glaube, deshalb kommt die Katze ins Spiel. Es kommen auch die Hunde vor ins Spiel. Frau Striegel hatte das schon gesagt. Die sind verbunden mit der Schwester. Das ist die gemeinsame Erfahrung, als man noch gemeinsame Hunde hatte. Und das war etwas Verbindendes zwischen den beiden. Und es war auch der Wunsch, über ein Tier wieder zu anderen Familienmitgliedern in Kontakt zu treten. Das ist, diese Schwesternpassagen sind sehr, sehr schön, auch wenn er sie zum Arzt begleitet und sie hat Angst und erwartet vor der Praxis und denkt an Eishockey. Dann kommt ein sehr, sehr schönes Eishockey-Gedicht und es gibt noch ein anderes Sportgedicht. Ich liebe einfach Sport in Gedichten über einen belgischen Fußballer.
Aber keine ironischen Bemerkungen über Sport.
Es sind auch keine ironischen Bemerkungen. Ich liebe wirklich, ich habe einen englischen Dichter übersetzt, der Cricket gespielt hat und sehr, sehr schöne Cricket-Gedichte geschrieben.
Ich finde es schön, dass Kunst nämlich sagt, wenn er bei Gelegenheiten, wo er auf keinen Fall lachen durfte, dann hat er immer an Eishockey gedacht, weil das so würdig und erhaben ist. Da musste er nicht lachen.
Thomas Kunz ist auch ein durchaus streitlustiger Zeitgenosse und in diesem Band wird auch gegen die jüngste Lyrik ausgeteilt, außerdem auch gegen die zahnlose Kritik. Und das könnte uns ja schon einigermaßen erbost zurücklassen.
Offenbar ist das die Kritik, die Folklore gut findet. Aber was er meint mit Folklore, hat sich mir nicht erschlossen.
Er meint die neue Subjektivität. Das meint er. Und das ist sein Feindbild. Und dann hat er ja auch die Gleichgesinnten, die werden ja auch alle benannt, also die, die seinen Segen haben. Ich glaube, Sie haben das auch schon gesagt, das ist nicht Ihr Lieblingsteil und meiner ist das auch nicht, weil es da ein gewisses Ressentiment gibt, auch eine gewisse Rechthaberei. Maren hat die Preise aufgezählt, er ist kein Außenseiter mehr im Literaturbetrieb. Trotzdem redet er wie jemand, der zu kurz gekommen ist und ich finde, das müsste er gar nicht tun.
Wären wir nur endlich wieder von elementarer Dichtung umgeben?
Er hat ja ganz anders angefangen, hat zugegeben, dass er als Teenager noch an manchen Tagen, ich glaube, 10 Celan-Gedichte imitiert hat, um dann diesen einen Weg zu gehen, der ihn zu Pferden und Wespen und pferdegroßen Wespen führte und zu meinem Lieblingstier, was ich noch erwähnen wollte, zum Salzwasserkrokodil vor der Nahrungsaufnahme. Das ist das Gewicht, was da einmal benannt wird. Also das ist auch die Kampfklasse, in der er sich bewegt.
Thomas Kunst, Wü, Gedichte, erschien 2024 im Suhrkamp Verlag. Und das hier ist hinterrücks und ungeplant eine kleine verkappte Sonett-Sonderausgabe des lyrischen Quartetts geworden. Vereinzelte Sonette bei Jürgen Theobaldi, vereinzelte Sonette bei Lara Rüther, stolpernde Sonettenkränze bei Thomas Kunst und nun auch, und das sei vorweggenommen, in der Empfehlung von Matthias Kniep, ausgewählte Gedichte der amerikanischen Lyrikerin Wanda Coleman unter dem Titel Strände, warum sie mich kalt lassen, herausgegeben von Terence Hayes, aus dem Englischen von Esther Gionda-Breger, 2021 im Maro Verlag erschienen. Wanda Coleman, vor 10 Jahren gestorben, sie war Lyrikerin, hat aber auch Kurzprosa, Romane und Essays geschrieben, mehr als 20 Buchveröffentlichungen insgesamt. Bekannt ist sie auch als L.A. Blueswoman wegen ihrer wuchtigen Spoken-Word-Performances. Geboren wurde sie 1946 und aufgewachsen ist sie in South Central L.A., genauer in Watts. Und das ist das Armenviertel, das 1965 durch die Watts Riots zum Symbol für den schwarzen Widerstand wurde. 1991, da ist sie Mitte 40, gibt sie ihren, wie sie sagt, Sklavenjob als Arztsekretärin auf. Denn, so ihre Worte, ich musste schreiben, komme, was wolle, ich war Mitte 40. Und ich muss gestehen, dass ich Wanda Coleman nicht kannte. Matthias Kniep und der Band war für mich eine große Entdeckung. Wie kam es zu Ihrer ersten Begegnung mit Wanda Coleman, Matthias Kniep?
Also ich liebe amerikanische und englische Lyrik und ich war selber überrascht, dass ich Wanda Coleman so spät gelesen habe. Und ich bin zu ihr gekommen über einen schönen Umweg, wie das immer ist. Andere Dichter und Dichterinnen weisen einen darauf hin. Der von dir eben genannte Terence Hayes, das ist ein amerikanischer Dichter, den ich sehr verehre, schreibt selber Sonette. Und der bezieht sich immer wieder auf Wanda Coleman. Und er hat eben auch diese Auswahl besorgt. Und auch in seinen Essays schreibt er immer wieder über Wanda Coleman als großes Vorbild. Dann gibt es eine zweite Dichterin, die ich vielleicht sogar noch mehr mag als Terence Hayes, und das ist die Dichterin Diane Sous. Und sie schreibt auch Gedichte. Im Maro Verlag ist das wirklich großartige Buch Frank Sonnets erschienen und ich kann es allen nur empfehlen. Und auch Diane Sous bezieht sich immer wieder auf Wanda Coleman. Ich habe dann den Band im Englischen, der heißt Wicked Enchantment und der ist 2020 erschienen, das ist der Band, der jetzt ins Deutsche übersetzt wurde, gekauft und gelesen und ich war begeistert und ich war insbesondere von den amerikanischen Sonetten, die darin enthalten sind, begeistert. Und man kann schon sagen, das ist das Herzstück in ihrem Werk. Und ich glaube, auch in Amerika war sie lange Zeit eigentlich gar nicht so bekannt, sondern sie ist eher eine Dichterin für Dichter gewesen. Der Band von Terence Hayes, den wir jetzt auf Deutsch lesen können, hat das eigentlich sehr stark verändert. Was mich an ihr interessiert, was mich so beeindruckt, ist die Vielfalt der Tonfälle.
Vielleicht hören wir uns einen dieser verschiedenen Töne mal an. Birgitta Assheuer liest für uns amerikanisches Sonett 15.
Liebster, allerwichtigster Anhänger, im Namen aller möchte ich Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Loyalität danken. Als Anerkennung, Sie zu unseren treuesten Anhängern zählen zu dürfen, lade ich Sie gern persönlich ein, von zahlreichen Privilegien und Vergünstigungen zu profitieren. Sie werden exklusive, für andere nicht erhältliche Vorteile genießen, weil Sie besondere Aufmerksamkeit verdienen. Als Zeichen Ihrer wohlverdienten Anerkennung sende ich Ihnen Ihre Abzeichen. Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, Sie gebührend zu bewundern. Wir haben keine Mühen gescheut, Ihre Erwartungen noch zu übertreffen. Falls Sie Fragen bezüglich eines höheren Levels haben, sollten Sie wissen, dass es keinen gibt. Falls Sie das Gefühl haben, Sie bräuchten zusätzliche Anerkennung, können wir Ihnen leider nichts mehr bieten, da Ihr Status bereits ausreichend gewürdigt worden ist. Danke, dass Sie uns Ihr Bestes gegeben haben.
Der Herausgeber Terence Hayes zitiert Wanda Coleman aus einem Interview Looking for It. Und da sagt sie, meine Wut kennt keine Grenzen, sie ist grenzenlos. Ich bin eine große Lady. Ich kann mich vor nahezu jedem Mann aufbauen und ihn beschimpfen und habe absolut keine Angst. Wissen Sie, was ich meine? Weil ich mich nämlich notfalls auch prügeln würde. Hilft Wanda Coleman ausgerechnet das Sonett, den Zorn zu bändigen und zugleich aber auch ihrem Freiheitsdrang nachzugeben?
Sie wählt sich diese Form der Beschränkung, um ausbrechen zu können mit dieser Wut. Und ich würde auch sagen, die Wut, das ist der Antrieb. Und diese Wut entlädt sich auf vielfältige Weise. Und das macht diese Gedichte so ungewöhnlich. Sie sagt auch einmal, unter meiner Wut wohnt eine Wut. Aber sie sagt auch sogar, meine Träume haben Träume. Die amerikanische Sonett-Tradition ist, dies ist ein Sonett, weil ich sage, dass es ein Sonett ist. Das ist das, was auch die Wildheit und die Kühnheit dieser Gedichte ausmacht. Sie scheren sich einfach nicht darum. Es ist eine vollkommen andere Sonett-Tradition als die, die jetzt zum Beispiel Thomas Kunst bedient. Ich will aber auch sagen, dass Wanda Coleman sehr, sehr arm war, unter sehr armen Verhältnissen aufgewachsen ist. Ich glaube, sie war dreimal verheiratet, sie hatte mehrere Kinder und sie war Zeit ihres Lebens sehr, sehr arm. Es ist immer wieder Thema, es geht immer wieder um die Menschen, die Opfer geworden sind und darüber schreibt sie. Und das ist natürlich auch der Antrieb ihrer Wut.
Ein poetisches Universum der Wut und auch der Träume. Vielen Dank, Matthias Kniep. Wanda Coleman, Strände, warum sie mich kalt lassen, ausgewählte Gedichte, herausgegeben von Terence Hayes aus dem Englischen von Esther Gionda Breger, ist 2021 im Maro Verlag erschienen. Und damit endet dieses lyrische Quartett heute im Lyrikkabinett München. Ich danke allen Beteiligten, Birgitta Assheuer, Daniela Striegel, Gregor Dotzauer, unserem Gast Matthias Kniep. Ihnen danke ich für Ihre Neugierde auf Gedichte und fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Maren Jäger.